Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
So, wahrscheinlich leben wir nicht als einzige Menschen in Zeiten, die man als krass oder aufregend bezeichnen könnte. Das ist wohl wahr. Also, dieses Thema soll nicht sagen, dass wir die Ersten sind, die sich irgendwie mal auseinandersetzen müssen mit ihrem Leben. Das war schon oft so. Also ich habe auch gleich an das Leben meines Großvaters zum Beispiel gedacht, der 10 Jahre nicht zu Hause war, zunächst im Zweiten Weltkrieg eingezogen war und dann in Gefangenschaft war, in Russland, in Sibirien gewesen ist, nach 10 Jahren erst wieder nach Hause zurückkam. Das sind Geschichten, die sind uns heute, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, ja, was das so gemacht hat. Also ich erinnere mich daran, dass er so an beiden Schultern noch die Narben von Durchschüssen hatte. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, wie das wohl zustande gekommen ist. Wir haben auch nie drüber geredet. Ich war auch noch klein. Aber das ist eine Art von krasser Zeit, die auf einem ganz anderen Blatt steht, glaube ich. Also krasse Zeiten im Sinne von existenziell bedrohlich ums Leben fürchten müssen, Dinge sehen und tun müssen, die man nie sehen und tun wollte. Krasse Zeiten. Vielleicht müssen wir sagen, also jede Zeit war irgendwie auch anders krass. Und ich dachte, wir werfen mal zusammen einen kurzen Blick in die Kirchengeschichte. Ich glaube, deswegen seid ihr auch alle heute Morgen hier. Ja, also um einen kleinen Einblick in die Kirchengeschichte zu bekommen, das machen wir so im Tiefflug, aber einfach nur mal, um einen Eindruck zu kriegen. Was hat denn unsere Glaubensgeschwister so zu früheren Zeiten beschäftigt? Was waren denn ihre krassen Zeiten? Ist irgendjemand Kirchengeschichtsprofessor, Doktor hier anwesend? Nein. Sehr schön. Dann können wir loslegen. Also im Tiefflug, was waren die krassen Zeiten der Kirchengeschichte? Wir fangen mal vorne an. Also wir haben eben schon die Einführung zur biblischen Situation gehört. Die alte Kirche in den ersten Jahrhunderten hatte auch ihre krassen Herausforderungen. Ja, da ging es zum Beispiel um die Lehrbildung. Also die Frage, was sind denn die zuverlässigen Inhalte des Glaubens? Und in welchen Schriften werden die denn zuverlässig weitergegeben? Ja, das war ja auch ein Prozess, das überhaupt mal klar zu kriegen und zu formulieren. Dafür gab es, das hat in Gemeinden stattgefunden, das hat aber auch in vielen Teamsitzungen stattgefunden, sagen wir heute. Damals sagte man Synoden und Konzilien, da waren ein bisschen größere Teams, die da zusammenkamen. Da ging es auch nicht immer nur freundlich zu. Ja, dieses Kreisfest hier ist also dagegen, also wirklich herzerwärmend, würde ich sagen. Eine dieser Synoden hat man im Nachhinein als Räubersynode bezeichnet, ja, weil da die Wahrheit auch handfest errungen wurde. Also da ging es schon richtig zur Sache. Lehrbildung war so eine. Gleichzeitig stand die frühe Kirche unter Verfolgung. Es gab eigentlich zu vielen Zeiten auch diese Auseinandersetzung mit den Machthabern, die zunächst mal den christlichen Glauben lieber weiter im Winkel ihres Reiches gesehen hätten als in der Mitte. So, später dann im Mittelalter hat sich dieser Machtkampf fortgesetzt, eigentlich wie ein großes Schachspiel mit echten Personen zwischen Papst und Kaiser, zwischen weltlicher und geistlicher Macht. Die Dinge haben sich vermischt und die große Herausforderung war eigentlich in diesen Zeiten die Integrität des Glaubens zu bewahren. Das ist nicht immer gelungen. So kam es dann auch beispielsweise zu einer Bewegung, dass sich viele Klöster gegründet haben. Aus heutiger Sicht wird das oft so gesagt, also im Kloster ist irgendwie, das klingt so, als wäre da das Leben zu Ende. Dann kann man gleich ins Kloster gehen und so. Das waren ursprünglich, mit dem ursprünglichen Gedanken, die Zentren des geistlichen Lebens, weil man nicht wollte, dass der Glaube durch die Macht kompromittiert wird. Ja, man wollte Orte bewahren, in denen der Glaube zuverlässig und zugunsten der Menschen gelebt und entdeckt wurde. Das waren die Klöster. Eine Riesenbewegung quer durch Europa ist heute gar nicht mehr so bekannt. Martin Luther hat in der Reformation versucht, die Augen wieder auf das Wesentliche zu richten. Ja, durch all diese Kämpfe wurde die Kirche damals häufig als selbstsüchtig erlebt. Die Glaubenden wurden abhängig gehalten. Man könnte fast sagen, also eher Macht statt Seelsorge, was da stattfand. Viele Praktiken wurden als heuchlerisch empfunden. Also es gab außer den theologischen noch eine Menge Gründe, also diese Kirche wieder zu reformieren. Martin Luther hat das versucht und ihr wisst alle, wie das weitergegangen ist. Also ich klicke jetzt ja auch mal weiter, ist ein gutes Stichwort, damit wir hier mal auf Stand kommen. Vielleicht muss man das werfen. Da, sehr schön. Also sogar noch eins. Vielleicht kannst du den nochmal raus und nochmal reinstecken, den Kameraden. So, also da eine ganz eigene Auseinandersetzung in der Reformationszeit. Jetzt geht's hervorragend. Die Konzentration auf das Wesentliche. Man sagt so, dass eigentlich in dieser Phase ab dem 16. Jahrhundert die Moderne begann als Epoche, wo auch Gemeinde, Kirche und Theologie wieder ganz andere Auseinandersetzungen hatten, zum Beispiel die mit dem Rationalismus. Ja, also sagen wir mal, das Weltbild der Aufklärung, in Klammern, das uns eine Menge gute Dienste geleistet hat, hat aber auch dafür gesorgt, dass der Glaube aus dem öffentlichen Leben der Menschen gedrängt wurde. Also was ist eigentlich die Ursprungskategorie? Glaube oder Denken? Ja, was unterstützt wen? Das war eine große Frage, eine große Auseinandersetzung. Und bis heute müssen wir uns, glaube ich, die Frage stellen, wie wir diese Zuordnung gesund hinkriegen. Manche haben sich damals entschieden, theologisch sich eher dieser neuen Denkweise anzupassen, eine Theologie der Vernunft zu betreiben. Andere haben sich eher für einen Rückzug entschieden aus dieser Entwicklung. Pietismus zum Beispiel, der einen lebendigen Glauben leben und bewahren wollte, hat sich eher leise gemacht in dieser Zeit. Also unser Philosophielehrer damals am theologischen Seminar, Kurt Seidel, ist inzwischen ja schon länger im Ruhestand. Ich erinnere mich noch, wie er sagte, also wenn der Pietismus sich nicht so zurückgezogen hätte, sondern mehr den Dialog und die Auseinandersetzung mit der Geistesströmung seiner Zeit gesucht hätte, hätte diese Bewegung noch viel größer sein können. Das ist mir immer im Kopf, wenn ich daran denke, wie wir Einfluss nehmen können und sollen. Also krasse Auseinandersetzungen in den letzten Jahrhunderten. Naja, und inzwischen sagen wir, sind wir in der Spätmoderne angekommen. Nicht mehr nur eine Wahrheit gilt. Man kann nicht einfach Dinge behaupten und davon ausgehen, dass alle gleich zustimmen, sondern indem wir mehr wissen und mehr mitkriegen voneinander. Michael hat eben schon die politische Situation der halben Welt genannt. Ja, also wir wissen einfach viel, wir kriegen viel mit. Und da kann es doch nicht sein, dass so eine Geschichte, die nur weil man die gewöhnt ist, so zu denken, auch gleich gilt. Ja, und die Lösung ist eigentlich, erstmal alles auseinanderzunehmen. Dekonstruktion, sagt man, erstmal die Dinge in die Einzelteile zu zerlegen, um dann zu gucken, wie sie vielleicht wieder zusammenpassen. Also wie eine ganz neue Herangehensweise an die Frage der Wahrheit und auch des Glaubens. Also ihr merkt schon, jede Zeit hatte irgendwie auch in Bezug auf Gemeinde und Theologie ihre krassen Aspekte. So, und um unsere Situation heute noch ein bisschen besser zu beleuchten, werfen wir mal noch einen Blick auf die Zeit, auf die Epoche, aus der wir kommen. Also ihr seht da die Moderne als krasse Zeit. Da hängen wir so ein bisschen hinten dran. Also man hat das Gefühl, die Prinzipien, die da begonnen haben, sind noch nicht ganz vorbei. Ja, also auch wenn sich Dinge ändern und zwar schnell ändern, aber gerade das ist eigentlich ein Zeichen dieser Moderne immer schon gewesen. Also etwa die letzten 500 Jahre, kann man sagen, hat sich der gesellschaftliche Wandel immer mehr beschleunigt. So. Was ist damit gemeint? Also vielleicht kann man es einfach so sagen, in vormoderner Zeit, und das waren auch die biblischen Zeiten, ja, sagen wir mal, also die ganze Phase der Menschheitsgeschichte vor 15, 1600, in vormodernen Zeiten hat man eigentlich den Wandel innerhalb einer Lebenszeit nicht wahrgenommen. Ja, also Menschen lebten natürlich auch nicht so lange, aber damit hat das auch gar nichts zu tun. Ja, innerhalb von 30, 40 oder sogar 60 oder 80 Jahren konnte man eigentlich kaum signifikante Veränderungen im Leben wahrnehmen. Und das ist heute wirklich anders. Ja, also in den letzten 500 Jahren hat sich eine Menge getan. 500 Jahre zuvor spielten die Gesellschaften in Europa hier also nicht die erste Geige, kann man sagen, was Wissenschaft und Kultur angeht. Das hatte sich 500 Jahre später völlig gedreht. Ja, große Erfindungen sind gemacht worden in dieser Zeit. Also ich sag nur mal, die mechanische Uhr, ja, jetzt tragen wir digital, aber vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Sachen, die, wo der Zeiger so klickt, ne, die man am Handgelenk trug. Also das war ein Riesending, dass auf einmal die Zeit genau bestimmt werden konnte. Ja, da war man nicht mehr auf den Sonnenstand angewiesen, sondern man konnte sagen, wir treffen uns um 3. Das hat das Leben der Menschen schon echt verändert. Und ich finde, wir Deutschen haben das perfektioniert. Ja, die ganze Welt beneidet uns darum. Ja, und klagt ein bisschen über uns. Also sowas zum Beispiel, ja, das hat das Leben wirklich verändert. Die Brille wurde erfunden. Das heißt also dann, wenn die Leute im besten Alter waren, ihr Wissen zu verfeinern, können sie auch weiterhin lesen. Ja, ging lange Zeit nicht. So, der Buchdruck. Ja, was war das für eine Explosion des Wissens und der Kommunikation? Die militärische Situation hat sich völlig verändert. Schießpulver, Geschütze. Auf einmal kamen solche Waffen ins Spiel, die einfach Menschen in großer Zahl auch umbrachten. Also auch die schrecklichen Seiten wurden durch Erfindungen verfeinert. Man hat in der Medizin, man hat den Blutkreislauf entdeckt, wusste man lange nicht, wie das so unter der Haut alles abgeht. Röntgenstrahlen, du konntest auf einmal sehen, was im Körper vor sich geht. Motoren und Turbinen. Coole Geschichten, die wir heute unbesehen nutzen. Wir fahren zum Flughafen, steigen ein, fliegen weg. Ja, wann ging das denn vorher? Das ist alles noch gar nicht so alt. Ja, und dann so fantastische neue Erfindungen wie die Glühbirne, Autos, Radios, alles schon wieder alt. Und die Zahl und die Taktung dieses Fortschritts hat eigentlich seither ständig zugenommen. Das ist diese moderne Geschichte, dass der Wandel an Geschwindigkeit ständig zunimmt. Und die Menschen ziehen in die Städte, um möglichst viel davon zu haben. So, also das nur mal als kleiner Durchmarsch. In vormodernen Zeiten lief das alles ein bisschen anders ab. Also da hat man gesagt, wer alt ist, weiß eigentlich alles im Wesentlichen, was es so zu wissen gibt. Der ist deswegen auch weise und wird geachtet. So, also Alter war auch gleichzeitig viel Wissen und mehr Wissen als die jung waren. Das ist heute auch gar nicht mehr so einfach durchzuhalten. Ja, überhaupt sich zu verstehen gegenseitig. Also ich behaupte mal, dass ich einigermaßen die Geräte bedienen kann, mit denen man heute so umgeht. Ja, so. Aber ich merke, meine Jungs gehen ganz anders mit ihren Smartphones um als ich. Die sind auch schneller. Irgendwie wissen die intuitiv, wie man heute lebt. Und ich muss drüber nachdenken. Das ist echt ein Unterschied. Ja, die Digital Natives, die fühlen das. Und ich muss darüber nachdenken. So, das heißt, in dieser Sache bin ich meinen Kindern nicht voraus. Obwohl ich logischerweise älter bin als sie. Gar nicht so einfach damit klarzukommen, finde ich. Also, ich sag Ihnen schon mal, wisst ihr, ich finde, ihr habt so viel Stress. Ich hatte nicht so viel Stress wie ihr, als ich in eurem Alter war. Ihr kommt nach Hause und, also als ich früher nach Hause gekommen bin, waren ja die ganzen Leute aus der Schule weg. So. die waren halt bei sich zu Hause und man hat sich am nächsten Morgen wieder gesehen und nachmittags war ich mit anderen Leuten zusammen. Das hatte irgendwie alles so ein bisschen seine Struktur. Ja, nicht sein, ich finde, ihr habt echt Stress, ihr habt immer alle dabei. Ja, die sind immer alle bei euch in der Hosentasche, alle, die ihr kennt. Das ist ja, und man muss immer mit allen reden. Das ist, die sagen, hä? Ja. Ja, ich sag, das war früher anders, ja, das war ja auch die Steinzeit. Ja, herzlichen Dank. So. Also 20-Jährige verstehen manchmal kaum die Musik der 12-Jährigen. Ja, da merkt man also, wie schnell Dinge sich ändern und wie schwierig es ist, überhaupt noch dieselbe Sprache zu reden. In den letzten 5 Jahren sind mehr als 2000 neue Studiengänge akkreditiert worden. Ja, wer will den Überblick denn behalten? Ja, also da kommt man ja kaum mit. So, was will man seinen Kindern denn raten, was sie studieren sollen? Das meiste davon hat man nie gehört. Also, die Sache mit der einfachen Staffelübergabe ist also nicht mehr so einfach. Ja, dass man sagt, eine Generation gibt ihr Wissen an die nächste Generation weiter. Nicht, dass Erfahrung nichts mehr wert ist. Das ist es nicht. Erfahrung wird geschätzt, aber ihre Bedeutung ist relativiert. Es ist nicht automatisch hilfreich, älter zu sein. Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Es betrifft mich ja selber auch. Ich merke das gegenüber meinen Jungs. Es ist nicht automatisch hilfreich, älter zu sein. So, das haben wir aus den letzten Jahrhunderten geerbt. Das ist nun mal so ein bisschen die Grundlage für das weitere Nachdenken heute Morgen. Man könnte jetzt natürlich sehr unterschiedliche Spuren verfolgen. Man könnte weiter diesem gesellschaftlichen Wandel nachspüren. Darüber gibt es aber auch eine Menge Bücher und Leute, die sich viel besser auskennen. Die sprechen von Megatrends vor und zurück. Das könnt ihr aber alles auch woanders bekommen. Ich würde ganz gerne 2 Spuren verfolgen, die mit Gemeinde zu tun haben. Ja, da, wo wir es wirklich auch als Gemeinde spüren, dass Dinge anders geworden sind. Und der erste Bereich betrifft unser Zusammenleben als Generationen. Also, ich finde, wir haben mit dem Neuen Testament eine echte Hilfe für unsere aktuelle Situation. Denn das Neue Testament bietet uns eine Grundlage an, die in die Spätmoderne sehr gut passt. Ja, ich weiß nicht, ob Gott das von Anfang an so geplant hatte. Uns kommt es wirklich zugute und wir können Gott danken für das Modell von Gemeinde, was er uns anbietet, finde ich. Denn im Neuen Testament finden wir schon sehr ausgedehnt die Zusammenarbeit verschiedener Generationen. Also denkt nur mal an Paulus und Timotheus. Ja, Paulus als geistlicher Vater, Timotheus quasi als sein Sohn, die beiden, die zusammen unterwegs waren, den Gemeinden zugute. Oder Barnabas mit Markus. Oder der gemischte, also altersmäßig gemischte Ältestenkreis in Ephesus. Ja, Timotheus und die Ältesten. Man kann das in den Timotheusbriefen nachvollziehen, dass es da offensichtlich diese Zusammenarbeit so gegeben hat. Also wir sehen, im Neuen Testament hat das Alter weiterhin eine Bedeutung, aber es ist nicht mehr das alleinige Kriterium, was zählt, sondern es kommen andere Kriterien hinzu, nämlich zum Beispiel die Frage, wer ist wofür begabt? Und wie ist eigentlich der Lebenswandel der Menschen, um die es da geht? Ja, was haben sie für eine Gabe und wie leben sie? Können sie der Gemeinde als Orientierung dienen, als ein Vorbild dienen oder geht das nicht? So, das sind Fragen, die werden maßgeblich. Es soll keine Voreinschätzung durch das Alter geben. Man könnte auch sagen, Paulus versucht zu verhindern, dass Timotheus diskriminiert wird, weil er noch jünger ist. Er sagt, es geht um andere Dinge. Alter spielt eine Rolle, aber es ist nicht mehr der einzige Maßstab. Das hat sich übrigens bei Jesus schon angedeutet. Denn Jesus geht anders mit diesen Sortierungen innerhalb der Gesellschaft um, mit den Kategorien, die sich gebildet hatten, als man das gewöhnt war. Er wendet sich zum Beispiel den Kindern zu. Die kamen sonst also ziemlich zum Schluss. Er redet mit den Frauen. Die kamen sonst eigentlich auch erst dran, wenn sonst kein Mann mehr eine Frage hatte. Ja. Jesus fängt schon an, die Dinge neu zu sortieren. So, Menschen bekommen eine wichtige Funktion, werden geschätzt und einbezogen, die aufgrund der normalen Katalogisierung eigentlich nicht dran gewesen wären. Eigentlich gab es eine klare Hierarchie. Aber Paulus schreibt das ja auch dann mal im Galaterbrief, 3. Kapitel. Ja, in Christus ist nicht mehr Frau und Mann oder Sklave und Freier oder Jude und Grieche, sondern einer eins in Christus. Also eine neue Zeit bricht da an, die uns heute wirklich helfen kann, finde ich. Denn das Ziel des Zusammenlebens in der Gemeinde, auch des Zusammenwirkens der Generationen, ist nicht irgendeinem Gesellschaftsbild zu genügen, sondern das Ziel ist, Jesus in Jüngerschaft nachzufolgen. Und dazu können sich die Generationen helfen. Wenn einer beim anderen die Liebe zu Jesus entdeckt, spielt plötzlich das Alter keine Rolle mehr. Es gab eine schöne Szene in unserer Gemeinde, zu der wir gehören, zwischen einem jungen Leiter, Jugendleiter, der in Verantwortung kam, und einem langjährigen Ältesten, wo die zwei zusammenstanden und der junge Mann dem Älteren sagte: Ich schätze das so sehr, wie du mit Leidenschaft diese Gemeinde aufgebaut hast. Hat sich bedankt bei ihm dafür, dass er ihnen ein Vorbild ist. Fand ich bemerkenswert. Solche Szenen können wir wirklich gut gebrauchen. Da überbrückt die Wertschätzung auch tiefe kulturelle Gräben, die normalerweise zwischen den Generationen inzwischen herrschen. Also Jesus nach, sich gegenseitig zu helfen, Jesus zu folgen, das ist eigentlich das Ziel, um das es wirklich geht, auch zwischen den Generationen. Und es gibt ein schönes Modell dafür. Wir versuchen das an vielen verschiedenen Stellen zu etablieren, dass einer der Mentor des anderen ist. Das geht auch gleichaltrig, überhaupt keine Frage. Aber das hat, finde ich, wenn ein Älterer einen Jüngeren oder eine Ältere, eine Jüngere, wie auch immer, oder quer, unter die Fittiche nimmt, hat das nochmal ein anderes Gewicht. Ja, dann kommt tatsächlich dieser Aspekt der Reife und der Erfahrung dazu. Wir brauchen Väter und Mütter im Glauben. Und ich sag mal, wir Jüngeren brauchen das. Ich weiß, dass als ich ein junger Pastor war und wir eine wirklich schwierige Gemeindeversammlung hatten, ich ahnte schon, dass diese Gemeindeversammlung zu Austritten führen würde. Daran war ich zwar, ich würde sagen, nicht in erster Linie schuld, aber auch nicht ganz unbeteiligt. Da dachte ich schon, oh weh, also kaum 4 Jahre im Dienst und schon begräbst du deine erste Gemeinde. Ja, das geht ja gut los. Und ich war wirklich auch mutlos und hatte Angst vor dem Abend. Und als ich ankam, habe ich zu einem der Ältesten gesagt: Weißt du, ich glaube, ich pack das nicht heute Abend. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und dann hat der gesagt: Gut, dann mache ich's. Und hat sich hingestellt und hat gesagt, was zu sagen war, und hat den ganzen Gegenwind abgefangen. Und der war nicht nur schön an dem Abend. Und hat sich für mich in den Wind gestellt. Ich bin ihm anhaltend dankbar dafür, dass er das damals getan hat. Also wir Jüngeren brauchen manchmal auch die breiten Schultern der Älteren. Angela Duckworth, amerikanische Psychologin, hat ganz kürzlich, also ist ganz frisch in einer Untersuchung herausgefunden, gesagt, ältere Menschen haben mehr Rückgrat. Das fand ich interessant. Also es ist unklar, ob das eine Frage der Kultur oder des Alters ist, aber irgendwie scheint das mit Erfahrung zu tun zu haben. Interessant, oder? Also wir brauchen das, ja, dass uns Ältere zeigen, was es bedeutet, Rückgrat zu haben und es manchmal auch für uns einsetzen. Es ist sehr wertvoll, finde ich, diese Beziehung. Es ist sehr wertvoll, wenn Menschen vom Spieler zum Trainer werden. Und das passiert, wenn es gut geht, in dem Maße, wie Menschen älter werden. Und zwar nicht erst, wenn sie müde sind, ja, sondern wenn du wirklich noch Leidenschaft und Energie aufbringst, tatsächlich dich zu investieren in die nächste Generation. Paulus half Timotheus, ein besserer Leiter zu werden. Und zwar nicht, weil er selber müde war, sondern aus Prinzip und aus Überzeugung. Und umgekehrt können Ältere, glaube ich, von den Kompetenzen der Jüngeren lernen und von ihrer Leidenschaft. Also die Kompetenzen, in einer schnellen Welt klarzukommen, ja, die haben die Jüngeren. Die muss ich mir bei meinen Söhnen abgucken. Das sagt ihr ihnen aber nicht. Ja. So. Und ihre Leidenschaft zu sehen für das Reich Gottes ist bemerkenswert. Und die Energie, die sie mitbringen. Also ich glaube, wir brauchen uns. Wir haben uns auch viel zu geben und wir sollten uns die Gräben zwischen den Generationen nicht zu groß werden und nicht einreden lassen. So, das ist das Erste. Also krasse Zeiten im Miteinander der Generationen. Die zweite Spur. Es gibt natürlich wirklich auch krasse neue Themen. Also jede Zeit hat ja auch so ihre Fragen. Ich erinnere mich dunkel an die Zeit meiner Kindheit, 80er Jahre. Ja, wer war da noch Kind in den 80er Jahren? Yippie, was für eine Minderheit. Also gut, in den 80er Jahren hat man diskutiert beispielsweise über die Rocklänge, die schicklich ist im Gottesdienst. Ja, so, man hat über Rockmusik diskutiert, auch über barocke Sprache. Also alles mit Rock irgendwie in den 80er Jahren. Man hat natürlich auch unter den Christen, man war auch politisch engagiert, hat die Nachrüstungsdebatte geführt, um Pazifismus gerungen, Zivildienst erstritten, all diese Dinge. Ja, also da war schon was los. Aber ehrlich gesagt, gar nicht mehr unsere Fragen, das meiste davon zumindest nicht. Wir setzen uns eher mit Dingen auseinander wie lange kann man eigentlich ein Lied mit nur zwei Textzeilen singen? Nur Spaß. Wie gehen wir mit dem Wunsch nach Mitgliedschaft um von Menschen, die ihr Leben noch nicht auf der Reihe haben? Ja, also das ist ja nun auch vollkommen klar, dass die Menschen, die jetzt zum Glauben kommen, oft keine Gemeindegeschichte mehr haben und sich gar nicht so leicht tun mit diesem neuen Lebensstil, für den sie sich entschieden haben, ohne zu wissen, auf was sie sich einlassen. So sagen wir erst, du musst eigentlich erst kulturell bei uns so ein bisschen angekommen sein und zu wissen, was man sagt und was man nicht sagt, bevor du bei uns richtig mitmachen kannst. Oder sagen wir, Hauptsache du gehörst zu Jesus und alles weitere ergibt sich. Das wird eine große Frage oder ist es schon? Wollen wir eine Pastorin berufen? Weiß ich nicht, wie das bei euch im Kreis so ist. Oder grundsätzlicher, auch mit dem Blick nach in die Gesellschaft. Wie sieht eigentlich ein verantwortliches Leitbild aus in Bezug auf Präimplantationsdiagnostik? In Bezug auf künstliche Befruchtung? In Bezug auf verbrauchende Embryonenforschung und vieles mehr? Worin besteht da der Zuspruch und auch der Anspruch des Evangeliums bei diesen großen Themen? Oder sind wir lieber still? Dann dürfen wir nachher auch nicht meckern. Man kann jedenfalls nicht gegen die Tötung von Embryonen sein, aber zur Todesstrafe nichts sagen. Lauter solche Dinge. Damit müssen wir uns auch auseinandersetzen. Was ist da ehrlich und gut? Und was ist der Zuspruch und was ist der Anspruch des Evangeliums für Menschen, die sich von neuen medizinischen Methoden Hoffnung erwarten? Also allzu schnelle und allzu einfache Antworten taugen da nicht. Und natürlich, ja, Ehe für alle, Homosexualität. Wir haben gerade als Bundesleitung uns dazu geäußert und diskutieren seither fleißig. Es gibt große Themen unserer Zeit, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und bei all dem sollten wir sorgfältig arbeiten. Ja, wirklich verstehen, was die Bibel sagt und was sie meint und wie das Evangelium dazu sich verhält. Und manchmal werden wir auf Themen stoßen, da gibt es tatsächlich nur eine Antwort, nur eine Spur, weil alles andere Gegenverkehr ist. Also, ich sag mal, je näher Fragestellungen an der Mitte unseres Glaubens sind, an dem, was Jesus Christus, wer er ist, wofür er kam, was er bedeutet für dich und mich, je näher sich Themen am Heil durch Jesus bewegen, umso weniger Alternativen haben wir, finde ich. Und das ist eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass das Evangelium im Kern sehr klar ist. Da würde ich sagen, alles andere ist Gegenverkehr. Wir haben eine gute, eine klare und eine verständliche Botschaft. Und drumherum haben wir es mit manchen Themen zu tun, wo wir entdecken, ja, da müssen wir vielleicht akzeptieren, dass mehrere Spuren zulässig sind. Wir haben, die Themen sind zu komplex, um sie in einem Satz zu beantworten. Es kann sein, dass wir auch in einer Gemeinde da auf unterschiedlichen Spuren unterwegs sind. Ja. Gemeinsam in eine Richtung und trotzdem nicht in einem Auto. Ich glaube, wir müssen lernen, das auch zu denken, dass das möglich sein muss. Und eigentlich ist das in die DNA der FEGs geschrieben, dass es solche Themen gibt. Sogar in einem zentralen Thema, dem der Taufe, haben wir uns entschieden, das so zu handhaben. Ja, dass Menschen mit unterschiedlichen Taufbiografien in unserer Gemeinde Heimat haben können. So. Also es gibt krasse Themen, bei denen wir uns um Klarheit bemühen müssen. Und je näher sie am Zentrum des Evangeliums an Jesus Christus sind, umso klarer und eindeutiger werden sie beantwortet. Und dann gibt es, wie ich eben gesagt habe, auch in der Ethik manche Fragen, mit denen wir uns einfach umfassender auseinandersetzen müssen, wo es auch mehrere Spuren am Ende geben kann. So, das nur mal als Denkmodell. Zum Schluss ein paar Thesen. Also, wenn unterschiedliche Prägungen in Gemeinden aufeinandertreffen, also weil wir aus unterschiedlichen Kulturen kommen, ja, weil wir vielleicht in unterschiedlichen Ländern aufgewachsen sind, ja, unsere Gemeinden werden bunter und das ist gut so, oder weil wir aus unterschiedlichen Generationen kommen, dann hat das immer auch zur Folge, dass es zu Konflikten kommt. Ich glaube, wir brauchen hier keine falsche Romantik zu pflegen. Ja. Es kommt zu Konflikten und das darf auch so sein und sie werden auch gelöst. So, ich hätte mir nicht vorgestellt, dass ich jemals so viel damit zu tun kriege, ehrlich gesagt. Ja, in meinem ersten Jahr als Bundessekretär wurde ich fast nie zu Konflikten hinzugezogen. Und ich dachte, das läuft ja super. Ja. Ja, im zweiten Jahr begann Gottes Ausbildung auf diesem Gebiet. Also keine falsche Romantik, es kommt zu Konflikten. Und dann werden natürlich auch Klärungen nötig, überhaupt keine Frage. Und wir klären Dinge unter uns nicht nur, indem wir irgendwie eine Sache vereinbaren, sondern wir müssen immer auch bedenken, bei einem Konflikt haben Menschen gelitten. Und solange wir einander noch nicht sagen durften, woran wir gelitten haben, kommt ein Konflikt in der Regel nicht zur Ruhe. Warum leidet hier wer wie? Diese Frage gehört auf den Tisch und das muss man mal sagen können. Und es ist interessant, was das auslöst, wenn Menschen sagen können, was ihnen Schmerzen bereitet hat. Ja, worunter sie gelitten haben. Wenn sie das mal sagen durften, dann ist der Weg schon wieder ganz anders frei für gute Klärungen und Lösungen. Es entstehen, wenn unterschiedliche Prägungen zusammenkommen, auch verschiedene Optionen. Also da müssen wir dann tatsächlich immer mal wieder entscheiden, wollen wir diese Optionen integrieren oder uns abgrenzen. Trennung ist nicht die einzige Option. Paulus hat zum Beispiel sein Leben lang gekämpft für die eine Gemeinde aus Juden, Christen und Heidenchristen. Und das war echt ein Kultursprung. Und er hat nicht gesagt, ja, dann macht halt jeder seins, freie evangelische Judenchristengemeinden, freie evangelische Heidenchristengemeinden, eigener Präses, dann ist die Sache erledigt. Er hat gesagt, in Christus sind wir eins und das war echt Mühe. Das heißt also, neue Optionen sind nicht immer gefährlich. Aber wir brauchen auch irgendwie einen Korridor, in dem wir tatsächlich leben können und uns auch gewiss sein können, dass der gilt unter uns. Das ist das, was ich eben beschrieben habe. Manchmal führt nur eine Spur hindurch, manchmal ist dieser Korridor breiter, wie bei der Tauffrage oder anderen Fragen. In dieser Art zu denken wird unseren Gemeinden gut tun, damit wir nicht nur in den Kategorien richtig und falsch unterwegs sind. Am Ende entstehen dabei heterogene Gemeinden. Also heterogen heißt unterschiedlich geprägt, nicht gleichartig. Und solche Zusammenstellungen sind immer ein bisschen anstrengend auch. Also heterogene Teams sind sehr wirksam und ein bisschen anstrengend. Also das gehört wahrscheinlich zu den Führungsaufgaben schlechthin, solche Teams zusammenzuhalten und auch solche Gemeinden zusammenzuhalten. Gemeinde ist weniger meine kleine Farm, ja, sondern vielmehr Wild Wild West. Und ich glaube, daran müssen wir uns gewöhnen. Ja, es gibt eine verständliche Sehnsucht nach einem sicheren Hafen, aber Gemeinde findet eher draußen auf der See statt. War es wahrscheinlich schon immer. Zum Schluss, sagte ich eben schon mal zum Schluss, das ist der Schluss des Schlusses. Voraussetzungen, wie das gelingen kann. So, also, wir brauchen eine starke und eine verlässliche Glaubensmitte. Willi Weber, seines Zeichens Seelsorgedozent über viele Jahre in unserem Bund, hat mal gesagt, wisst ihr, in der Seelsorge muss man sich oft weit aus dem Fenster lehnen. Denn die Menschen, die uns brauchen, die leben weit draußen. Und das kannst du dann machen, wenn du sicher stehst. Eine feste, eine gute Verwurzelung in der Mitte des Glaubens, und dann können wir uns auch weit aus dem Fenster lehnen, um der Menschen willen. Wir brauchen vitale Beziehungen. Wir brauchen echt eine gute Kommunikation unter uns. Je heterogener, desto mehr müssen wir reden. Ja. Ehepaare, die recht unterschiedlich aufgestellt sind, wissen das. Wir müssen viel reden. Und bei Themen, wo es echt um was geht, sollten wir auch die 3D-Kommunikation suchen. Ja. Also die so von Mensch zu Mensch. Je schwieriger die Themen, umso weniger Medien dazwischen. Das ist eine ziemlich einfache Regel. So, wir brauchen als Gemeinden auch ein klares Leitbild, was wir für wichtig und zentral halten, damit wir uns nicht an den falschen Stellen verkämpfen. Und damit wir das gut rauskriegen, braucht es, glaube ich, echt auch ein bisschen Auseinandersetzung und Meinungsbildung und den Mut dazu, theologisch zu arbeiten, miteinander zu ringen und zu diskutieren, sich nicht nur in seiner Blase aufzuhalten, wo ohnehin alle immer das Gleiche sagen. So. Also, das sind die Thesen zum Schluss. Wenn man das so liest, könnte man denken, ach, Gemeinde ist aber kompliziert. Ja, so viel Arbeit. Naja. Ich glaube, am Ende wird's dann auch wieder ziemlich einfach. Unser jüngster Sohn kam mal vom Kinderarzt nach Hause und da hatte er sich ein Spielzeug aussuchen dürfen. Kinderärzte haben, glaube ich, einen schier unerschöpflichen Vorrat an hochwertigem Plastikspielzeug mit einem monströsen Materialwert in einer Kiste. Und da dürfen die Kinder dann nachher immer vorbei und sich was mitnehmen. Und unser Philemon hatte sich einen gelben Ring ausgesucht. Und war sehr stolz, kam damit nach Hause und hatte zu meiner Frau dann nachher gesagt, weißt du, Mama, mit dem Ring ist es ja wie mit Gott. Das hatte sie nicht sofort verstanden und hatte deswegen dann mal nachgefragt, wie er das denn meint. Und dann sagte er, ja, weil beide wertvoll sind. Das fand ich eine gute Predigt. Am Ende ist es manchmal dann einfach auch wieder ganz einfach. So, vielen Dank für euer Zuhören. Ich habe ein paar Anregungen für euch mitgebracht. Michael, wie viel Zeit haben wir dafür? 10 Minuten, um an euren Tischen darüber mal ins Gespräch zu kommen. Also, was von dem, was ihr jetzt gehört habt, könnt ihr aus eigener Erfahrung bestätigen? Was macht uns vielleicht gerade zu schaffen auch in unserer Gemeinde? Und was möchte ich dafür an Ideen von hier mitnehmen? Ihr kriegt das jetzt nochmal auf einer Folie zu sehen. Und dann wünsche ich euch für 10 Minuten ein gutes Gespräch an euren Tischen.